Der Verhört-Podcast Adventskalender. Der Adventskalender zum Hören. Mit 24 kleinen Geschichten aus der Steuerwelt.
Türchen 12. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Verhört-Podcast Adventskalender. Manche Geschichten, die klingen so absurd, dass sie erfunden sein müssen. Aber was, wenn sie wahr sind? Heute entscheidet ihr selbst, ob die Geschichten, die wir euch gleich erzählen, wahr sind oder falsch. Bei mir ist heute Stefanie Kappler-Ost. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Steffi. Hi.
Hallo Flo, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich habe mich gerade erinnert an das letzte Jahr, hatten wir ja die Silvester-Folge aufgenommen. Genau, das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht und heute habe ich eben ein paar spannende Geschichten mit im Gepäck und bin schon sehr gespannt.
Von denen wir aber nicht wissen, Steffi, ob du sie frei erfunden hast oder ob es tatsächliche Fälle sind. Denn das ist heute die Aufgabe der Hörerinnen und Hörer, da mal drauf zu gucken, ob sie echt sind oder nicht.
Richtig. Ich fange einfach direkt
gerne, an. Gerne, ja, ich bin nämlich selber schon gespannt.
Mein erster Fall, den würde ich mal nennen, der Mann ohne Vergangenheit. Mhm. Das ist ein Steuerfahndungsfall. Mhm. Also es ist gar kein, nicht so klassisch, wie ich sonst immer daherkomme mit irgendwelchen FG- oder BFH-Urteilen, sondern es ist wirklich ein aus dem Nähkästchen geplaudert, aus den Geschichten aus der Steuerfahndung. Mhm. Wir haben es zu tun mit einem erfolgreichen Unternehmer. Er führt ein erfolgreiches Immobiliengeschäft an, verkauft Luxuswohnungen, saniert alte, also dieses, was man so kennt, saniert Wohnungen, verkauft sie dann teuer weiter in Großstädten. Wir nennen unseren Unternehmer mal Hans-Jürgen W.
Genau, wir sind jetzt gerade in den 1990er Jahren. Das ist genau. Vielleicht wichtig noch.
Es ist ein Fall aus der Geschichte sozusagen. Mhm, ja. Also das hilft auch, um das Ganze ein bisschen in den Kontext zu setzen, denn Hans-Jürgen hat sehr, sehr viel Geld verdient und wollte aber dieses Geld eben nicht mit dem Fiskus teilen und hat, wie man das so kennt, so klassische Steuerhinterziehungsmethoden angewandt, also hat in Deutschland fiktive Verluste versteuert oder deklariert und sein Vermögen sukzessive und geplant ins Ausland verschoben.
Über, auch fand ich spannend bei dir zu lesen, Scheinfirmen, ein ganzes Netzwerk, falsche Konten, also wirklich alles, was dazugehört.
Ja, wir sind auch mittlerweile davon überzeugt, dass er nicht alleine, also beziehungsweise, ja, hat das nicht alleine gemacht. Ja. Er hatte da ein großes Netz an Beratern, an Unterstützern, die sich alle mit ihm schuldig gemacht haben. Das Ganze lief super gut, bis eines Tages der Zufall Hans-Jürgen in den Weg kam. Mhm.
Der, wirklich ein interessanter Zufall, er ist nämlich angeschwärzt worden von einem ehemaligen Mitarbeiter, den er wegen einer Bagatelle entlassen hat.
Und dann
hat
das sollte man nicht machen, ne?
Nee, offensichtlich nicht, offensichtlich nicht. Und dann hat dieser Mitarbeiter erst anonym geschrieben und ganz viele, so wie ich es bei dir gelesen habe, also ganz viel mitgeliefert, Unterlagen, Indizien und so weiter und hat ihn damit quasi ans Messer geliefert.
Also ja, hat die Steuerfahndung dann auf seine Spur gebracht und die sind natürlich direkt aktiv geworden, haben direkt einen Durchsuchungsbefehl für seine Villa erwirkt und Hans-Jürgen hat das auch mitbekommen und hat für diesen Fall schon vorgesorgt und hat sich dann quasi auf Flucht begeben und war von einem Tag auf den anderen weg. Er hatte noch mal kurz im Büro sich gezeigt und gesagt, er muss jetzt ganz dringend weg.
Auch
und die Mitarbeiter waren sehr verwirrt, auch über sein Verhalten. Er hat nicht besonders gut auf sie gewirkt. Die Anweisungen waren wirr. Die Konten wurden an diesem Tag geleert. Als die Steuerfahndung vor seiner Villa stand, fanden sie quasi nichts und Hans-Jürgen war spurlos verschwunden.
Ja, das Ganze hat sich dann zu interessanterweise einem wirklich sehr, sehr spektakulären Fahndungsfall entwickelt, denn man hat natürlich versucht, Hans-Jürgen zu schnappen und ihm hinterherzukommen, aber das ist nicht geglückt.
Die Steuerfahndung, die hat immer wieder anonyme Hinweise bekommen, unter anderem auch einen Hinweis, dass er sich in Uruguay aufhalten sollte und dort ein neues Leben angefangen hat und führt und auch dort erfolgreich Geschäfte führt. Er
unter dem Namen Jorge Wilhelmsen.
Jorge Wilhelmsen, genau. Das war der Name, den der Hinweisgeber gegeben hat, aber auch diese Spur, die führte einfach nur ins Leere.
Mhm. Dann sind weitere Länder ins Spiel gekommen, weil immer wieder diese Hinweise aufgetaucht sind. Singapur, Thailand, in der Karibik soll er gewesen sein.
Überall, ja, tatsächlich. Aber eben, es hat nichts zum Erfolg geführt. Irgendwann im Jahr 2010 ist dann auch nochmal ein Foto in einer deutschen Boulevardzeitschrift aufgetaucht von einem Mann, der Jorge Willemsen, aka Hans-Jürgen W., zum Verwechseln ähnlich sah. Mhm. Diesmal ein Foto aus einem Café in Buenos Aires. Aber als die Fahnder dann dort Nachforschung betrieben, wieder nichts.
Ja, und jetzt ist krass, was mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Verschwinden dann passiert ist, 15 Jahre später.
15 Jahre später wurde dieser Fall tatsächlich einfach eingestellt.
Ja.
Es gab einfach zu wenig Hinweise, dass Hans-Jürgen überhaupt noch existiert oder lebt. Der Haftbefehl, der gegen ihn bestand, der wurde aus formalen Gründen aufgehoben. Und die Geschichte von Hans-Jürgen W. ist tatsächlich eine erfolgreiche Geschichte eines Betrügers, würde ich sie mal nennen.
Und sie ist vor allen Dingen ein Mysterium, weil man einfach wirklich bis heute nicht weiß, lebt er noch in Südamerika? Die Annahme gibt es ja. Mhm. In irgendeiner Villa ist er vielleicht möglicherweise tatsächlich verstorben. Was ist mit diesem Mann passiert? Er ist einfach weg. Einfach weg.
Ja, das Ende meines ersten Falles ist tatsächlich einfach offen.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, hat Steffi sich diesen Fall einfach nur komplett ausgedacht, entspringt er ihrer Fantasie oder ist die Geschichte von Hans-Jürgen W. tatsächlich so passiert? Ihr entscheidet's, liebe Hörerinnen und Hörer.
Also wollen wir weitermachen mit meinem zweiten Fall,
ja, gerne,
den ich für heute dabei habe?
Unbedingt.
Ich nenne den Fall Herr Meier und der Preis der Unschuld. Robert Meier haben wir hier. Seines Zeichens ein Überflieger, wie er im Buche steht. Er ist Jurist, Chefsyndikus und Geschäftsführer eines weltweit agierenden Konzerns, der auf hochkomplexe technische Lösungen spezialisiert ist. Wenn jemand wusste, wie man Verträge verhandelt, dann er. Mhm. Das lief alles wunderbar. Er hatte ein sehr erfolgreiches Leben, bis im Frühjahr 2012 eine Strafanzeige seiner eigenen Gesellschaft, also seiner Muttergesellschaft, ihm ins Haus flatterte. Der Vorwurf, Herr Meier soll durch nachteilige Mietverträge und dubiose Geschäftsverlagerungen dem Konzern Millionenverluste beschert haben. Das war ein Fall, den betraf nicht nur Herr Meier, sondern auch weitere Führungskräfte, die wurden auch beschuldigt. So auch ein ehemaliger Geschäftsführer, den wir jetzt Herrn Ulmer nennen, ja, der lange eben als unantastbar galt. Mhm. Die Vorwürfe, die in der Strafanzeige standen, die lasen sich so ein bisschen wie aus einem Drehbuch. Der Ulmer, der so die Strafanzeige, der habe den Konzern als Spielball für seine eigenen Interessen genutzt und mit Hilfe gut platzierter Entscheider wie Herrn Meier Tochtergesellschaften leergezogen und Geschäfte auf eigene Unternehmen verlagert. Also es ging um Untreue, es ging um Bestechlichkeit, es ging um persönliche Bereicherung. Herr Meier hat gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Mhm. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Also es ging einfach um Millionen, deswegen war das so brisant.
Ja.
Und die Ermittlungen waren auch relativ erbarmungslos. Herr Meier wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeladen, sein Büro wurde durchsucht, wie man das kennt.
Mhm.
Aber Herr Meier wusste gar nicht so genau, wie ihm geschieht, weil er war ja der Meinung, er habe einfach nur seine Arbeit gemacht. Er hat dann aus der Not heraus eine der renommiertesten Kanzleien beauftragt, ihn zu unterstützen als Strafverteidiger. Das war auch relativ erfolgreich, denn am Ende wurden die Ermittlungen, die übrigens 7 Jahre lang gedauert haben, in denen Herr Meier ganz schön mitgenommen war und auch kaum noch schlafen konnte. Die Ermittlungen wurden dann aber 2019 tatsächlich eingestellt. Das Verfahren wurde eingestellt, aber nicht, weil Herr Meier für unschuldig erklärt wurde, sondern weil die Beweise fehlten.
Mhm.
Und teilweise waren die Vorwürfe auch verjährt. Herr Meier hatte dann am Ende nach 7 anstrengenden Jahren seines Lebens, unangenehme Jahre seines Lebens, eben den Erfolg, dass er nicht verurteilt wurde und als freier Mann den Gerichtssaal verlassen konnte. Was aber blieb, waren 67.000 Euro an Anwaltskosten, die ihn das Ganze gekostet haben.
Das ist viel.
Und Herr Meier ist ja ein sehr schlauer Mann, ein sehr findiger Jurist Und er ist dann hingegangen und hat gesagt, naja, also diese Strafverteidigerkosten, die ich da jetzt bezahlen muss, in nicht unerheblicher Höhe, das sind ja Kosten, die im Zusammenhang mit meiner Arbeit entstanden sind. Also nur weil ich dort eben als Geschäftsführer angestellt war, kam dieses ganze Verfahren auf mich zu. Was hat er gemacht? Er hat in seiner Steuererklärung die Kosten für die Verteidigung als Werbungskosten angesetzt.
Genau, weil er sagt, er hat sich ja nur gegen Anschuldigungen gewehrt, die nur deshalb entstanden sind, weil er in dieser Funktion gearbeitet hat. Ne? Hätte er da nicht gearbeitet, wäre das nicht passiert.
So. Exakt. Und wenn man das so sieht, dann hat er natürlich völlig recht, dass das Kosten sind, die er als Werbungskosten ansetzen kann. Jetzt ist es aber nur so, normalerweise werden Kosten für die Strafverteidigung, sind die steuerlich nicht abzugsfähig. Mhm. So sah das dann auch das Finanzamt und hat die natürlich rigoros rausgestrichen.
Ja, hätte mich auch gewundert.
Ja, das hat aber Herr Meier nicht so stehen lassen und hat Einspruch eingelegt und das Verfahren ging dann irgendwann vor das Finanzgericht. Und das Finanzgericht hat dann am Ende auch gesagt, ja, genau wie Herr Meier sagt, diese Kosten sind entstanden durch sein Beschäftigungsverhältnis und das Finanzgericht hat ihm die Werbungskosten zugestanden.
Nee.
Die Revision wurde allerdings zugelassen und die hat das Finanzamt auch in Anspruch genommen. Der Fall landete am Ende beim BFH. Und ja, was soll man sagen? Liebes Finanzamt, der BFH, der hatte die gleiche Meinung wie das Finanzgericht. Und am Ende war es für Herrn Meier tatsächlich ein bittersüßer Sieg. Nach diesen ganzen schlimmen Jahren hatte er nicht nur den Freispruch, beziehungsweise das eingestellte Verfahren, sowas, sondern auch noch die Genugtuung, dass zumindest die hohen Kosten, die er hatte, bei der Steuer berücksichtigt werden konnten.
Das ist wirklich ein bittersüßer Sieg. Und Steffi, es stellt sich ja die Frage, ob das wahr ist, was du uns hier gerade erzählt hast, oder ob es reine Fiktion ist.
Auf jeden Fall.
Und wir lösen es jetzt auch gar nicht auf. Nö. Wir lassen die Leute noch ein bisschen raten und die Auflösung kommt, würde ich sagen, Steffi, am 24.12. in den Shownotes. Oder?
Sehr gut.
Bis dahin müssen die Hörerinnen und Hörer noch gedulden, aber nicht ganz so lange gedulden müsst ihr euch, bis es die nächste Folge gibt. Die kommt nämlich schon morgen und da freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr auch morgen wieder reinhört hier im Adventskalender. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Der Verhört-Podcast Adventskalender. In der Vorweihnachtszeit jeden Tag mit einer neuen Folge.